Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. Die Welt zu Gast bei Freunden. Das war 2006 das Motto der Fußball-WM in Deutschland. Die Welt zu Gast bei Autokraten. So hat meine Kollegin Marina Schweizer das Sportjahr 2022 bezeichnet. Denn Anfang Februar finden die Olympischen Winterspiele in China statt. Im November dann die Fußball-WM in Katar. Zwei der größten Sportereignisse der Welt, ausgerichtet in autokratischen Staaten. Im Fall von Katar ist es vor allem die Behandlung der Arbeiter, die für Kritik sorgt. Dazu kommt die Einschränkung der Pressefreiheit und dass Homosexualität unter Strafe steht. Im Fall von China ist es der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren, die in Lager interniert sind. Dazu kommen Unterdrückungen von der Demokratiebewegung in Hongkong und auch in Tibet. In beiden Fällen geht es also um Menschenrechte. Und deswegen wollen wir zu Beginn des Sportjahres 2022 darüber sprechen, welche Verantwortung der Sport hat, wenn es um Menschenrechte geht, welche Möglichkeiten er hat und wo eigentlich die Grenze liegt, ab wann eine Sportorganisation ein Event nicht an ein bestimmtes Land vergeben sollte. Und darüber spreche ich zum einen mit Wenzel Michalski. Er ist Deutschlandchef von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Hallo, Herr Michalski.
Hallo, Herr Rieger.
Und außerdem zu Gast ist Peter Heidt. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist dort unter anderem im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe aktiv. Dort ist er auch Sprecher für die FDP. Hallo auch an Sie, Herr Heidt.
Ja, hallo, Herr Rieger.
Herr Michalski, 2007 vor den Sommerspielen in China hat der damalige IOC-Chef Jacques Rogge gesagt, dass Olympische Spiele in China eine Kraft fürs Gute sein werden. Wie klingt dieser Satz für Sie heute?
Das klingt eigentlich wie hohn, denn das Gegenteil war der Fall. Durch die Olympischen Spiele haben sehr viele Menschen Menschenrechtsverletzungen erfahren in China. Zum Beispiel Männer, Frauen, Familien, die ihre Häuser räumen mussten, die nicht kompensiert worden sind. Aber auch seit 2007 hat sich die Lage in China deutlich verschlechtert. Also die Regierung hat die Schrauben enger gedreht. Die Menschenrechtssituation ist so schlimm wie nie zuvor oder sagen wir mal seit Mao Zedongs Zeiten nicht mehr so schlimm gewesen. Überall im Land werden die Menschen überwacht, in einigen Teilen wie zum Beispiel Xinjiang sogar lückenlos. Es gibt ein soziales Punktesystem, das heißt, erst wenn man sich gut verhält, darf man auf bestimmte Reisen gehen oder seine Kinder auf bestimmte Schulen schicken und so weiter und so fort. Wir haben alle gelesen von der neuen Unterdrückung in Hongkong, dem Lagersystem für muslimische Minderheiten und so weiter und so fort. Das heißt, gerade China ist eigentlich das Beispiel, wo der Sport nichts Gutes bewirkt hat.
FIFA-Präsident Gianni Infantino würde jetzt wahrscheinlich für seine WM darauf verweisen, dass sich in Katar sehr wohl vieles zum Besseren gewendet hat, seitdem die FIFA das Turnier dahin vergeben hat. Es wurde ein Mindestlohn eingeführt und das Kafala-System, was die Arbeiter praktisch zu Leibeigenen gemacht hat, das wurde abgeschafft. Kann dann nicht doch ein Sportereignis wie die Fußball-WM in einem Land wie Katar etwas Gutes bewirken, selbst wenn es in China nicht der Fall war?
Auch in Katar kann man das nicht so sagen. Es gibt bestimmt punktuell einige Verbesserungen auf einigen Baustellen, die direkt etwas mit der WM zu tun haben, also so Vorzeigebaustellen. Aber im Allgemeinen hat sich die Lage für die Arbeiter in Katar nicht wesentlich verbessert, auf dem Papier schon. Auf dem Papier gibt es sehr weitreichende Reformen. Da ist das verrufene Kafala-System, das die Menschen in eine Unfreiheit zwingt, ist abgeschafft. Aber de facto gilt es noch in vielen Teilen. Auch de jure gilt es sogar in einigen Teilen, indem nämlich die Arbeitgeber weiterhin dafür sorgen, dass die Arbeiter, die ja vor allem aus dem Ausland kommen, in Katar mit Arbeitsvisa und Aufenthaltsgenehmigung versehen werden. Das heißt, auch dort sind die immer noch weiterhin in der Hand. Wir hören weiterhin Klagen, dass Löhne nicht gezahlt werden. Frauen werden weiterhin unterdrückt. LGBT-Rechte gibt es gar nicht. Also es hat sich im weiten Teil nur etwas auf dem Papier verbessert in Katar, aber nicht für die Menschenrechte der großen Mehrheit. Und das sind natürlich vor allem Arbeitsmigranten, die in Katar leben, die den weit größeren Teil der Bevölkerung darstellt als die Katarer selbst.
Herr Heidt, wenn man das so hört, und Sie haben sich ja auch mit den Sportgroßereignissen, die da jetzt kommen, beschäftigt, ist es dann ein Mythos, dass Sportgroßveranstaltungen die Menschenrechtslage verbessern können?
Ja, das ist ein Mythos. Ich habe deshalb auch in diesem Jahr die alte Bundesregierung gefragt, in einer klaren Anfrage, ob es denn ehemalige Untersuchungen darüber gibt, dass sich die Menschenrechtslage in irgendeiner dieser Länder, wo diese Großveranstaltung durchgeführt worden wäre, verbessert hätten. Die klare Antwort der Bundesregierung war nein. Sie hat sich nirgendwo verbessert. Und deshalb ist es in der Tat ein völliger Mythos zu glauben, durch Großveranstaltungen würden in diesen Lagen die Länder, diese Menschenrechte verbessert werden. Das Gegenteil ist oft der Fall. Und China ist ja hier ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe mich vor ungefähr 2 oder 3 Wochen mit einem tibetischen Menschenrechtsverteidiger Dondup Wangchen getroffen. Der hat im Vorfeld von den Olympischen Sommerspielen in China einen kleinen Film gedreht, ist verhaftet worden, war 6 Jahre in Haft in China, ist dort gefoltert worden und ist dann freigekommen und konnte dann, obwohl er unter Hausarrest war, fliehen. Und die Situation heute ist in China ja noch viel schlimmer. Also in der Tat, sportliche Großveranstaltungen verbessern die Menschenrechtslage nicht.
Ist es angesichts dessen vertretbar, dass dann trotzdem in wenigen Wochen die Olympischen Spiele in China dann eröffnet werden und dann im November die Fußball-WM in Katar?
Also ich würde wirklich zwischen Katar und China unterscheiden. Ich glaube, bei aller Kritik an Katar, dass wir immer noch die Chance haben, dort etwas zu verbessern. Da ist noch vieles zu tun. Ich bin auch im Kontakt mit dem Botschafter von Katar, auch mit dem Vorsitzenden des Organisationskomitees. Und ich habe es jetzt wieder angeschaut, habe gesagt, hier, ihr habt mehr versprochen, ihr habt nicht gehalten und will Antworten von denen. Und natürlich müssen wir dort weiter dahinter bleiben. Auch die ILO, die dort ja tätig ist, wegen dem Kafala-System.
Die Internationale Arbeitsgewerkschaft oder Organisation.
Richtig, ja. Genau. Mit denen bin ich auch in Kontakt. Und wir haben ja einen aktuellen Bericht von Amnesty International, die ja auch sagen, es ist eher in den letzten Monaten wieder einen Rückschritt festzustellen. Da müssen wir jetzt ranbleiben. Aber bei aller Kritik an Katar, China ist die Situation völlig anders. Und es ist für mich eigentlich ein Wahnsinn, dort jetzt diese Winterspiele durchzuführen. Ich weiß, die Sportler bereiten sich darauf vor, aber eigentlich müssten wir diese Winterspiele komplett boykottieren. Und wenn Sie sich vorstellen, die westliche Welt würde das tatsächlich durchführen, die Olympischen Winterspiele wären ein Farce. Stellen Sie sich mal Ski Alpin oder Bobsport vor ohne die westliche Welt. Das wäre dann der bessere Kreismeisterschaft. Ich glaube, wir alle haben eine große Chance verpasst. Wir hätten vor 2 Jahren sagen müssen, so nicht. Als das bekannt wurde, spätestens mit den Uiguren hätten wir sagen müssen, es geht nicht. Wir haben das verpasst. Wir alle müssen uns da an die eine Nase fassen. Ich hoffe, dass wir wenigstens noch den politischen Boykott hinbekommen. Ich versuche aktuell in der Koalition dort einen entsprechenden Antrag auf den Weg zu bringen. Ist nicht so ganz leicht, aber auch das hoffe ich, gelingt mir wenigstens. Aber es ist eigentlich ein Wahnsinn, was da passiert. Also wenn Sie einmal mit uigurischen Frauen gesprochen haben, die entkommen konnten, die erst zigfach vergewaltigt worden sind und nachsterilisiert worden sind, wenn Sie erkennen, dass dort ein Volk sozusagen assimiliert werden soll, denen völlig die Sprache, die Kultur, die Identität genommen werden soll, das ist eine Qualität von Menschenrechtsverletzungen, die es in dieser Form in den letzten 30 Jahren nicht gegeben hat.
Herr Michalski, sehen Sie das ähnlich, dass man da dann auch tatsächlich nochmal differenzieren muss zwischen den Zuständen, die in China vorherrschen und denen, die in Katar vorherrschen und auch den politischen Reaktionen auf diese Kritik von außen?
Das sehe ich genauso. Also so schlimm die Verhältnisse in Katar sind, vor allem für Wanderarbeiter oder Hausangestellte, es ist nicht zu vergleichen mit diesem Überwachungsgefängnis und Unterdrückungsapparat, den wir da in China sehen, der beispiellos ist für das ausgehende 20., das beginnende 21. Jahrhundert. Also einen diplomatischen oder auch einen politischen Boykott zu fordern, ist hier das Mindeste, was man machen kann. Es ist nicht innerhalb unseres Mandats als Menschenrechtsorganisation, einen totalen Boykott der Winterspiele zu fordern. Aber es nicht zu fordern, tut auch schon ein bisschen weh. Also,
darf ich da mal fragen, warum ist das nicht innerhalb Ihres Mandats, einen kompletten Boykott zu fordern?
Einfach, weil die einzelnen Sportlerinnen und Sportler nichts dafür können, was ihr großer Verband dort entscheidet. Also der DOSB zusammen mit dem IOC und anderen Sportverbänden, die tragen die Verantwortung dafür. Das kann man jetzt nicht unbedingt dem Leichtathleten oder der Weitspringerin und so weiter und so fort irgendwie anlasten. Es muss den Sportlerinnen und Sportlern allerdings auch bewusst sein, was sie da eigentlich mitmachen und mit unterstützen. Also so ganz blütenrein kommen die Sportlerinnen und Sportler da auch nicht. davon, wenn sie da mitmachen. Sie begeben sich damit in den Verantwortungsradius mit.
Aber ich will trotzdem noch einmal kurz bei der Frage nach einem kompletten Boykott oder nach der Forderung nach einem kompletten Boykott bleiben. Dadurch, dass die großen Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch, aber auch Amnesty International nicht tun, also diesen letzten Schritt nicht gehen, einen kompletten Boykott zu fordern, ist es auch gleichzeitig ja eine Art Schutzschild für die großen Organisationen wie FIFA und das IOC, die sich immer darauf zurückziehen können, naja, die großen Menschenrechtsorganisationen, die fordern ja gar keinen Boykott. Also es ist auch okay, dass wir da sportlich hingehen und eben auch diese, ich nenne es einfach mal Scharade, aufrechterhalten, dass man die Olympischen Spiele in China von der Menschenrechtslage in China unterscheiden kann. Also ist es dann nicht trotzdem die Pflicht von großen Menschenrechtsorganisationen, genau diese Argumentation zu unterlaufen und zu sagen, nein, eigentlich sollten in China zum Beispiel keine Olympischen Spiele stattfinden?
Also es kann gut sein, dass wir unsere Meinung verändern, wenn der IOC oder auch FIFA und andere große Sportweltverbände weiterhin an solche autokratischen und menschenrechtsverletzenden Regime ihre Sportveranstaltung geben. Sie haben sich ja selber jetzt Statuten gegeben, also das IOC oder auch FIFA, dass die Menschenrechte eingehalten werden müssen. Bisher halten sie sich selber nicht an ihre Statuten. Also das ist jetzt sozusagen die letzte Chance. Ich will aber auch nochmal sagen, dass wir nicht gegen diejenigen sind, die einen Boykott fordern. Also es ist meinetwegen, also herzlich willkommen, einen totalen Boykott zu fordern. Wir wären die Letzten, die sagen würden, nein. Allerdings in dem Moment tun wir es noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass FIFA und IOC und andere unsere Haltung als Entschuldigung oder als, sagen wir mal, sinnhafte Entschuldigung für ihr Verhalten nehmen können. Denn wir sind diejenigen, die diese Sportverbände am meisten kritisieren für ihr Verhalten und fordern seit langem eine Menschenrechtssicht auf die Vergabe der Spiele oder des World Cups.
Die FIFA hat das ja zum Beispiel festgeschrieben. Es gibt seit 2017 eine Human Rights Policy und trotzdem hat die FIFA danach die Club-WM erst nach China und dann jetzt für 2022 in die Vereinigten Arabischen Emirate gegeben. Sie haben gerade von letzter Chance gesprochen. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo auch dann Human Rights Watch dann sagt, okay, das steht zwar auf dem Papier, aber anscheinend haltet ihr euch nicht daran und jetzt fordern wir tatsächlich mal, dass es komplett boykottiert wird?
Also der Punkt, dass diese Verbände ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, ist überschritten. Das kann ich ganz eindeutig so sagen. Und was wir dann jetzt fordern und einsetzen, wie wir unsere Kritik und unsere Forderungen noch weiterhin verschärfen, werden wir in den nächsten Wochen diskutieren. Ich denke, dass 2022 wirklich die Wasserscheide ist, an der sich dann zeigen wird, ob überhaupt diese großen Weltverbände doch Sinn machen oder ob sie sich obsolet gemacht haben. Ich meine, auch kommerziell zum Beispiel haben wir gesehen, dass die letzten Spiele, Olympischen Spiele, bei den Fernsehübertragungen eine Einschaltquoten-Misere erlebt haben. Wenig Leute interessieren sich tatsächlich noch für die sportlichen Ereignisse. Ich denke, eine große Einkehr ist dort vonnöten. Die Funktionäre und Funktionärinnen, die jetzt da noch am Ball sind, scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Selbst wenn die Wirtschaft jetzt schon fordert, zum Beispiel der BDI fordert, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auch von Unternehmerseite her anzuprangern, spätestens dann muss einem Herrn Bach und den anderen klar sein, dass ihre Zeit gekommen ist und die müssen zurücktreten und einer neuen Generation von menschenrechtsbewussten Funktionären das Feld überlassen. Sonst haben sie selber ihren eigenen Sport im Sinne von Großveranstaltungen und Olympischen Spielen zerstört.
Herr Haidt, wenn wir jetzt nochmal auf die Olympischen Spiele jetzt genau drauf gucken, die werden ja stattfinden. Es wird keinen kompletten Boykott geben. Es gibt einen diplomatischen Boykott. Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie das für Deutschland befürworten und haben auch gesagt, dass es da einen Antrag geben soll, den Sie da auf den Weg bringen sollen. Aber dass es da Schwierigkeiten gibt. Woran hakt es denn in der neuen Koalition?
Naja, wir haben halt drei Parteien. Das ist auch für uns alle Neuland. Und wir haben uns ja jetzt erst zusammengefunden und jetzt haben wir in der Woche vor Weihnachten die Ausschüsse konstituiert. Vorher war gar nicht klar, wer sitzt denn im Menschenrechtsausschuss von den anderen Parteien. Es gibt eine teilweise Kontinuität und jetzt versuchen wir das eben auf den Weg zu bringen. Da geht es auch um Formulierungen, wie das dann so ist. Und man merkt halt gerade, es ist Weihnachten, jetzt ist Neujahr, das bremst uns so ein bisschen aus. Aber ich hoffe, dass wir das rechtzeitig im Januar beschließen können. Die Bundesregierung hat ja schon intern gesagt, dass sie nicht reisen will, hat also ein bisschen verklausuliert teilweise gesagt, auch wegen Corona. Ich hoffe schon, dass wir dann noch ein klares Signal setzen. Ich will an der Stelle aber auch ein Stück auf das eingehen, was Herr Michalski gesagt hat. Ich glaube in der Tat, dass wir an einem Wendepunkt sind. Und das Interessante ist für mich, dass wir Politiker, die Menschenrechtsorganisation und die Sportler in einem Boot sitzen. Und dagegenüber sitzen die Verbände. Und es geht denen ja immer weniger um Sport. Gerade FIFA und IOC geht es doch nur noch um wirtschaftliche Interessen. Das ist ja ein Riesengeschäft. Und ich glaube, wenn wir uns zusammentun, Menschenrechtsorganisationen, Politik, Sportler und sagen, so nicht mehr, und denen deutlich machen, auch vielleicht in Verbindung mit Wirtschaftsverbänden, wir wollen eine Veränderung, ansonsten machen wir das neu. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass Olympische Spiele nur vom IOC veranstaltet werden müssen. Es ist auch nicht Gott gegeben, dass die FIFA allein seligmachend ist, was den Fußball angeht. Es gibt da Tendenzen, übrigens auch bei den Fans, gerade im Fußball, die sagen, das wollen wir so nicht mehr. Und das müssen wir ausnutzen. Deswegen ist nämlich China und auch die WM in Katar eigentlich ein Wendepunkt dessen, dass wir was verändern können. Und für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer ist eigentlich die Eishockey-WM in Belarus, die da nicht stattgefunden hat. Natürlich war unser Glück, dass von vornherein es als eine Doppel-WM vorgesehen war, also in Belarus und eben in Riga. Und wir dann gemeinsam Abgeordnete aus Deutschland, ich war dabei, Abgeordnete aus England, Kongressabgeordnete aus den USA Druck gemacht haben und dass dann der Hauptsponsor Skoda gesagt hat, das geht nicht. Und dann hat man eben Corona erfunden an der Stelle als Ausrede und hat dem Lukaschenko die WM weggenommen. Das ist ein Erfolg und deshalb glaube ich, dass wir eine Möglichkeit haben, da was zu verändern. Und an der Stelle müssen wir eben gemeinsam arbeiten und gerade FIFA klar machen, wenn ihr euch nicht verändert, werden wir das alles anders organisieren.
Das wäre ja schon eine Revolution. Spüren Sie denn auch aus dem deutschen organisierten Sport irgendeine Tendenz, die Ihnen da Hoffnung macht, dass das tatsächlich umgesetzt werden könnte?
Von den Verbänden nicht, aber von den Sportlern. Die Sportler sagen immer mehr, dass sie das so nicht wollen. Und ich habe jetzt auch die OSB und den DFB angeschrieben, gefragt, redet ihr mit den Sportlern über die Menschenrechtssituation in diesen Ländern? Werden die geschult? Von der DFB will ich wissen, in welche Hotels geht ihr? Sind da die Menschenrechte eingehalten? Wir müssen die Daumenschrauben bei den ansetzen. Und ich will nicht mehr erleben, dass ein Sportler wie Berti Vogts bei der WM in Argentinien sagt, er hat keine Ahnung von dem, was hier passiert. Und ich glaube, die meisten Sportler wissen das jetzt auch schon. Die haben mittlerweile Ahnung. Die sind selbstbewusster geworden. Es gibt auch eben Sportlerverbände oder Organisationen, die deutlich machen, wir wollen das so nicht. Und mit denen müssen wir ins Gespräch kommen, mit denen müssen wir gemeinsam arbeiten. Denn letztendlich sind ja die Sportler die, die das Ereignis sozusagen zu einem Ereignis machen. Wenn es dort keine Sportler mehr gibt, weil die das nicht mitmachen. Wenn die aber eine Alternative haben, wo sie stattdessen auftreten können und diese Veranstaltung durchführen können, dann werden die sich für das entscheiden, wo eben Menschenrechte geachtet werden.
Was erwarten Sie ganz konkret vom DOSB, wenn es um Olympia geht und dem DFB, wenn es um die WM geht? Was für ein Auftreten von den Delegationen dann auch vor Ort erwarten Sie da?
Also ich erwarte davon, dass sie nicht still sind, dass sie deutlich machen, um was es uns geht. Wir haben ja natürlich die IOC-Regel 50, die da ein Problem darstellt, die ja bedeutet, dass es dort Maßnahmen gibt gegen Sportler, die eben was deutlich machen, eben was Menschenrechte angeht. Und da erwarte ich von den beiden deutschen Verbänden, dass sie ihre schützende Hand über die deutschen Sportler halten. Das erwarte ich von denen.
Herr Michalski, welche Erwartungen haben Sie an DOSB und DFB?
Zum einen, dass die Sportlerinnen und Sportler geschult werden, also dass sie aufgeklärt werden, dass ihnen erzählt wird und auch genügend und auch entsprechendes Material zum Lesen an die Hand gegeben wird. Denn die müssen ja wissen, auf was sie sich da einlassen. Wir sind auch gerne bereit, mit denen zu sprechen. Zum Teil tun wir das auch. Bisher allerdings eher auf Funktionärsebene. Also es wäre auch mal interessant, mit den Sportlerinnen und mit den Spielerinnen und Spielern selber zu sprechen. Das wird aber auch passieren. Der DFB, und da bin ich ganz auf der Seite von Herrn Haidt natürlich, und der DOSB müssen ihre Hand schützend vor ihre Mitglieder setzen. Sie müssen sie beschützen, wenn sie sich berufen fühlen, in diesen Ländern auch etwas zu sagen, denn das kann heikle Folgen haben. Sie müssen sich auch schützend vor sie hinstellen, wenn es entsprechende Kritik vom IOC hagelt. Sie müssen aber auch sehen, dass sie zum Beispiel durch ihr Tun, wenn sie ortsansässige Menschen, also Chinesen oder Katarer sozusagen ermutigen, auch entsprechend zu handeln, weiß ich nicht, Regenbogenfähnchen in Doha zu wedeln, dann müssen sie wissen, dass diese Menschen vielleicht dann nach den Spielen, wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr so da ist auf diesem Land, diese Menschen mit rechtlichen Konsequenzen zu tun haben und eventuell im Gefängnis landen werden und denen dort nichts Gutes passiert. Also es ist eine heikle Sache. Ich weiß nicht, ob es den Spielerinnen und Spielern und den Fußballerinnen und Fußballern so bewusst ist, auf was sich da eigentlich einlassen. Ich hoffe, dass jetzt, wo jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch mehr der Spotlight auf diesen Ländern steht, denen das bewusst ist, sodass sie dann bei den nächsten Malen, wenn es wieder darum geht, in solchen Ländern Veranstaltungen durchzuführen, auch intern sich dagegen wehren, protestieren, streiken, sagen, nein, nicht mit uns. Die Macht der Sportverbände muss jetzt eigentlich gebrochen werden, denn sie haben gezeigt, dass sie nur unverantwortlich und geldgierig handeln. Das ist das Problem.
Wie könnte die Macht denn jetzt tatsächlich gebrochen werden, beziehungsweise, wenn wir nicht ganz so revolutionär denken, wie Herr Haidt das jetzt gerade schon einmal kurz angerissen hat, gäbe es ja trotzdem noch Möglichkeiten zu sagen, dass man gerade bei der Vergabe, was ja dann wirklich der Knackpunkt bei solchen Geschichten ist, dass man da eben darauf achtet, dass Menschenrechtsverstöße nicht so gravierend sind, dass da eben kein Sportereignis hin vergeben wird in das Land. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, ab wann sind denn Menschenrechtsverstöße so gravierend, dass man da kein Sportereignis hingeben kann? Können Sie da eine Grenze definieren, Herr Michalski?
Ja, also zum einen kann die Bundesregierung natürlich einiges dafür tun, denn DOSB zum Beispiel hängt ja auch am Geldtopf der Bundesregierung. Das Innenministerium fördert ja den Sport. Das heißt, dass auch das Innenministerium dann entsprechende Verhaltensregeln von dem DOSB verlangen muss. Das ist ganz eindeutig. Und dann wird sich natürlich die Frage der Funktionärs- oder der Führerschaft innerhalb des DOSBs, glaube ich, dann von alleine regeln. Denn wenn nur noch dann solche Leute überhaupt zur Wahl kommen können, die auch tatsächlich die eigenen Menschenrechtsverpflichtungen ernst nehmen, dann wäre da schon vieles gewonnen. Und ja, wo ist die Grenze bei Menschenrechtsverletzungen? Das ist oft ein schwammiger Begriff. Natürlich kann man Menschenrechtsverletzungen in jedem Land der Welt feststellen. Aber wir sprechen hier tatsächlich von gravierenden Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel der eklatanten Einschränkung der Medienfreiheit, der Selbstbestimmungsfreiheit, der Freiheitsrechte. Wenn, sagen wir mal, eine Rechtsstaatlichkeit hier nicht gegeben ist, dann dürfen die Spiele da auch nicht hin vergeben werden in solche Länder. Das heißt, überall da, wo autoritäre und damit auch autokratische und ja, tyrannische Systeme herrschen, ist es eigentlich außer Frage, dass dort Spiele stattfinden, die dann wiederum benutzt werden von diesen Regimen zu Propagandazwecken, um ihre schmutzige Wäsche weiß zu waschen.
Das heißt, aus dem Grund ist es aber auch in Ordnung, dass zum Beispiel 2028 die Spiele in Los Angeles, also in den USA, stattfinden, einem Land, das ja auch mit Drohnenkrieg Menschen tötet und seit 20 Jahren ein Gefängnis wie Guantanamo offen hält. Das heißt, das ist dann aber trotzdem noch nicht eine Grenze, die dann überschritten wird.
Ja, die Vereinigten Staaten sind ja nach wie vor ein Rechtsstaat. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es von vielen Staaten oder allen Staaten ausgehend Menschenrechtsverletzungen, auch von der Bundesrepublik Deutschland. Aber klar, also Drohnenkrieg zum Beispiel oder aber auch das rigide Grenzsystem nach Mexiko hin sind Dinge, die auch Human Rights Watch immer wieder und sehr stark kritisieren. Aber es gibt immer noch dahinter eine Rechtsstaatlichkeit, einen Rechtsweg, den Opfer beschreiten können, zumindest theoretisch. Wenn sich die Lage in den USA aber unter einem neuen Präsidenten wieder verschärfen würde und die USA den Pfad der Zivilisation, der Rechtsstaatlichkeit und des Respekts vor Menschenrechten verlässt, dann würde es denen genauso gehen, von unserer Seite her, wie zum Beispiel jetzt China oder Katar. Und wir würden da sehr stark davor warnen, die Spiele dorthin zu vergeben. Wir werden natürlich aber auch in den USA, auch wenn es sagen wir mal, sich nicht zu Schlechteren verändert, das Spotlight nutzen, um auf die Menschenrechtsverletzungen in diesem Land hinzuweisen. Das ist ganz klar, das muss den Vereinigten Staaten von Amerika auch klar sein.
Herr Haidt, Sie haben gerade eben auch die Sponsoren angesprochen. Bei diesem Thema würde ich auch noch mal auf einen anderen Punkt hinauskommen wollen, der aus dem Sport auch immer mal wieder genannt wird, nämlich, dass an den Sport sehr hohe Maßstäbe angelegt werden. Aber wenn wir zum Beispiel über deutsche Firmen wie VW oder auch die Deutsche Bahn sprechen, die in beiden Ländern auch ihr Geld machen, dass da nicht so hohe Maßstäbe angelegt werden. Ist das tatsächlich so, dass wir dem Sport da vielleicht auch ein bisschen Unrecht tun, weil wir eben eine sehr moralische Debatte in der Frage führen, die wir in anderen Bereichen nicht so führen?
Das ist sicherlich ein Kritikpunkt, über den man reden muss. Allerdings gibt es in Deutschland ja mittlerweile ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo natürlich auch Menschenrechte erwähnt sind und die Einhaltung der Menschenrechte zukünftig von unseren Unternehmen und Wirtschaftsverbänden ja gefordert wird. Und insofern sind wir da auf dem richtigen Weg. Ich glaube auch, dass wir innerhalb der Europäischen Union dort ein entsprechendes Gesetz in den nächsten Jahren bekommen werden, sodass sowohl eben die Sportverbände, die ja auch letztendlich, gerade was die Dachorganisationen angeht, hier wirtschaftlich tätig sind, als auch eben die Wirtschaftsunternehmen eben diese Sachen einhalten müssen. Und ich glaube, dass wir einfach insgesamt von unseren Sportverbänden wie auch von den Wirtschaftsunternehmen ein Good Governance verlangen müssen, die Einhaltung verlangen müssen und dann eben entsprechend, was den Sport angeht, eben hier den nationalen Verbänden, die das gut einhalten, eben Förderung zuteil werden lassen. Und die nationalen Verbände, die eben das nicht machen, denen werden wir einfach die Förderung kürzen mit einer gewissen Androhung. Und das ist für mich ein Hebel, wo wir als Politik auch Einfluss haben können. Und natürlich müssen wir über die wirtschaftliche Tätigkeit Unternehmen in China intensiv sprechen. Das wird auch die kommende Bundesregierung, das wird die Ampelkoalition tun.
Wenn wir das, was Sie gerade angesprochen haben, also dass es kein Geld geben soll oder weniger Geld geben soll für den Fall, dass manche Verbände gewisse Menschenrechtsstandards nicht einhalten oder nicht in ihre Statute zum Beispiel mit aufnehmen, das ist ja eine nationale Lösung. Also das würde in Deutschland helfen. Aber das Problem ist ja, dass das IOC und auch die FIFA ja weltweit agieren und da man mit einem deutschen Lieferkettengesetz ja an Grenzen stößt, im wörtlichen Sinne an Grenzen stößt. Wie kann man dieses Problem lösen?
Wir müssen es europäisch lösen, das ist überhaupt keine Frage. Da sind wir ja auch dran. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses europäische Lieferkettengesetz bekommen werden. Der Kommissar, der Zuständige, ist ja da wirklich dran. Da gibt es auch erste Entwürfe. Und dann werden wir das natürlich auch auf den Sport beziehen. Und damit hätten wir als Europäer ja einen Hebel. Und man darf nicht unterschätzen, dass Europa eine enorme Wirtschaftsmacht immer noch ist und dass natürlich diese Veranstaltungen nur dann Sinn machen, wenn ich sie in Europa vermarkten kann. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann werden diese Veranstaltungen auch keinen Sinn machen. Und natürlich müssen wir uns mit den USA, mit Kanada und Australien dann auch ins Benehmen setzen. Auch das ist ja möglich.
Und auch mit der Schweiz, weil da sitzen ja die Verbände, oder? Also das müsste man dann nicht auch direkt mit der Schweiz dann sprechen und sagen, okay, ihr habt die Verbände da vor Ort, dann müsst ihr da vielleicht auch mal handeln?
Ja, die Schweiz hat ja immer Interesse daran, mit der Europäischen Union ein gutes Verhältnis zu haben und da wird man mit denen reden. Also ich wäre eigentlich Anfang dieses Jahres in die Schweiz gefahren, um im Bereich Bildung mit denen über Kooperationen zu reden. Da fällt einem schon in den Vorgesprächen, ist mir aufgefallen, wie groß das Interesse der Schweiz daran ist, mit der Europäischen Union ein gutes Verhältnis zu haben. Also das ist alles machbar. Wir müssen da dicke Bretter bohren. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist auch nicht ganz einfach. Aber Konfuzius hat mal gesagt, auch ein langer Weg bedarf eines ersten Schrittes und den müssen wir jetzt einfach gehen.
Und dann möchte ich nochmal zurückkommen. Sie haben die Eishockey-WM in Belarus angesprochen und da war es, wie gesagt, ein Sponsor, der Hauptsponsor, der dann gesagt hat, hopp oder top, wir sind raus. Ist das dann tatsächlich der kurzfristige Weg, tatsächlich Veränderungen zu bewegen, dass man Druck auf die Sponsoren ausübt, zum Beispiel beim IOC eben auf die großen, auch amerikanischen Konzerne, die das IOC sponsern, um da eben dem IOC sozusagen den Geldfluss abzuknapsen?
Das ist ein Weg. Sehen Sie, auch die großen Wirtschaftsunternehmen, da beginnt doch ein Umdenken. Der Verbraucher möchte doch heute auch keine Produkte mehr kaufen, die mit Kinderarbeit hergestellt worden sind zum Beispiel. Und das ist natürlich ein Hebel. Letztendlich will, ob das Skoda ist oder ob das IKEA ist oder ob das Nestle ist, die wollen ihre Produkte an den Verbraucher bringen. Und wenn der Verbraucher sagt, na, die kaufe ich nicht, weil die sind mit Zwangsarbeit hergestellt worden, dann haben die ein Problem. Und das ist natürlich letztendlich der Hebel. Natürlich, der Verbraucher ist unser Verbündeter, denn der Verbraucher achtet immer mehr auf so etwas.
Herr Michalski, sind Sie da auch so optimistisch, dass Sie sagen, dass die Sponsoren da vielleicht sogar einen Schritt weiter sind als die Sportverbände?
Also was die olympischen Sponsoren betrifft, auf keinen Fall. Leider, wir haben die angeschrieben, die internationalen Sponsoren, und haben keine Antwort bekommen. Außer von der Allianz. Und die Allianz hat nichts anderes geantwortet als, wir stehen zum IOC und ja, machen damit. Also insofern haben sich die Sponsoren bisher als ziemlich beratungsresistent gezeigt. Große Firmen wie zum Beispiel Volkswagen, die wissen ja, dass sie in Xinjiang produzieren. Die wissen auch, dass die Gefahr da besteht, dass Zwangsarbeiter bei der Produktion ihrer Autos beteiligt sind. Und trotzdem stecken sie den Kopf in den Sand oder aber machen sich zu Propagandawerkzeugen der chinesischen Regierung, indem sie behaupten, nein, es gebe dafür keine Beweise. Also da gibt es tatsächlich noch sehr, sehr viel zu tun, um das Umdenken weiter anzustoßen. Ich selber mache kaum einen Unterschied zwischen Unternehmen oder Sportverbänden, denn Sportverbände sind auch kommerzielle Organisationen. Und wir setzen dort auch die sogenannten UN Guiding Principles an. Das ist ein Leitfaden, die Menschenrechte mit Business zu verbinden ist. Wir arbeiten seit vielen Jahren daran. Wir werden weiterhin daran arbeiten. Und ich hoffe, dass gerade solche starke Kritik, wie sie jetzt das IOC und die FIFA auf sich zieht, auch bei den Unternehmen hilft, neu zu denken, dass die Konsumenten, die das ja jetzt auch vermehrt in den Medien wieder lesen und sich eine Meinung bilden können, eben auch entsprechend handeln und dann das auch einen entsprechenden Maßstab an die Auswahl ihrer Produkte, die sie kaufen wollen, setzen. Das ist die große Hoffnung. Wir werden nicht müde und wir hoffen da eben auch auf die FDP, auf die Grünen, auf die SPD, auf alle anderen Parlamentarier im Bundestag, auch bei der AfD habe ich meine Zweifel, dass wir da überhaupt Gehör finden, dass in gemeinsamer Anstrengung doch ein großes Umdenken stattfindet in den nächsten Jahren. Klar, wenn das nur in Deutschland stattfindet, dann hilft das nichts. Aber wie er halt auch gesagt hat, irgendwann muss man anfangen. Auf europäischer Ebene kriegen wir jetzt demnächst auch eine menschenrechtsgeleitete Regulierung, was Business anbetrifft. Das müssen wir auch bei den Vereinten Nationen umsetzen. Und wenn es eines Tages so ist, dass zum Beispiel FIFA und IOC nur noch in tyrannischen Ländern Geld verdienen können und ihre Spiele dort austragen können, okay, aber zumindest hat sich dann ihr Radius halbiert und hoffentlich mehr als halbiert.
Da sind wir fast schon bei meiner Abschlussfrage. Herr Michalski, wenn wir in 20, 30 Jahren auf dieses Sportjahr 2022 zurückblicken werden, wie werden wir dann über dieses Jahr denken?
Ich glaube, wir würden über dieses Jahr denken, dass es ein desaströses Jahr war, dass es eben möglich war, zwei der größten sportlichen Veranstaltungen in menschenrechtsunterdrückenden Staaten stattfinden zu lassen. Vor allem im Mittelpunkt wird natürlich stehen China, weil es erstens viel wichtiger, viel größer ist, aber auch die Menschenrechtsverletzungen dann doch sehr viel eklatanter sind als in Katar. Und ich hoffe, dass wir dann auf das Jahr zurückdenken, dass das große Umdenken beschleunigt hat und wir dann im Zuge der nächsten Jahrzehnte wirklich eine menschenrechtsgeleitete Vergabe der Spiele haben. Denn der Menschenrechtsgedanke ist ja nicht ein rein westlicher Gedanke, sondern alle Staaten, alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit unterschrieben, auch China, und daran müssen sie sich halten.
Herr Haidt, wie glauben Sie, werden wir in 20, 30 Jahren auf dieses Sportjahr zurückblicken?
Wir werden darauf zurückblicken und es als den Beginn eines veränderten Bewusstseins, was Sport bedeutet, in Erinnerung haben. Ich glaube, gerade die Fußballwelt wird danach wissen, dass sie nicht mehr eine WM so vergeben kann. Ich fand sehr faszinierend die jetzt vor kurzem stattgefundene Jahreshauptversammlung des FC Bayern München, wo aus der Mitte der Versammlung eine massive Kritik an der Vereinsführung gekommen ist über ihr Engagement mit Katar, mit dem Sponsoring über Katar. Und das ist ein Fanal für mich, dass die Menschen umdenken und dass 2022 das Jahr war, wo eine Veränderung begonnen worden ist. Und ich hoffe, dass wir dann zukünftig sagen können, ja, wir haben alle gelernt und Menschenrechte haben eine Bedeutung auch im Sport.
Soweit also der Ausblick in die nähere und weitere Zukunft. Vielen Dank an Sie, Herr Heid, und vielen Dank an Sie, Herr Michalski. Das war das Deutschlandfunk Sportgespräch zum Beginn des Sportjahres 2022, wo wir über Sport und Menschenrechte gesprochen haben. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Sie können eine längere Version dieses Gesprächs auch nochmal in der DLF Audiothek nachhören und eine Zusammenfassung auf deutschlandfunk.de/sport nachlesen. Mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.